Anja am Apparat, der Podcast mit Anja Ingenblick, Kandidatin für den Deutschen Bundestag in Lichtenberg.
Ich freue mich sehr, heute Detlef Schmidt Ihnen als Gast begrüßen zu können. Detlef war von 1993 bis 2017 Schulleiter des Barnim-Gymnasiums in Hohenschönhausen und hat sich auch über Lichtenberg hinaus, vor allem durch sein Engagement für schulische Inklusion, einen Namen gemacht. Als Schulleiter hat er bewiesen, dass Inklusion in allen Schulformen, auch am Gymnasium, möglich und wichtig ist. Und auch heute setzt er sich für dieses Thema weiterhin ein. Wie zuletzt, noch Anfang Mai, im Rahmen der Inklusionswochen, als er zu einer Webkonferenz mit dem Titel Schule inklusive, wie finde ich sie, eingeladen hat. Jetzt im Namen des Bürgervereins Hohenschönhausen, dessen Vorsitzender er seit 2016 ist. Für sein Engagement wurde Detlef bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem wurde er 2013 vom damaligen Bezirksbürgermeister Andreas Geisel zum Ehrenbürger von Lichtenberg ernannt. Und wenn man sich in Lichtenberg im schulischen Bereich engagiert, kommt man an Detlef Schmidt Ihnen bis heute nicht vorbei. Und lieber Detlef, ich hoffe, das bleibt noch lange so, denn das gilt auch für mich als Bildungspolitikerin und als Vorsitzende des Ausschusses für Schule und Sport in Lichtenberg. Wir beide kennen uns schon seit Jahren und uns verbinden dabei vor allem die Themen Bildungsgerechtigkeit und schulische Inklusion, ob im persönlichen Gespräch, in größeren Diskussionsrunden, in gemeinsamen Veranstaltungen oder heute in diesem Podcast. Und da wir uns schon lange duzen, haben wir vereinbart, das auch in unserem heutigen Gespräch so zu halten. Also lieber Detlef, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser heutiges Gespräch genommen hast.
Ja, Anja, ich freue mich auch, heute hier bei dir zu sein. Und ja, wir haben ja lange Erfahrung zusammen. Und ja, mit der neuen Technik haben wir natürlich heute ganz neue Möglichkeiten, uns heute hier online zu treffen. Sehr schön.
Das stimmt. Aber trotzdem würde ich mir jetzt gerne vorstellen, dass wir uns nicht digital treffen, sondern wieder persönlich, auch wenn wir jetzt neue Möglichkeiten haben. Aber jetzt, bevor wir in die Inhalte einsteigen, wenn wir jetzt zusammen, sagen wir mal, in einem Café sitzen würden, welches Getränk würdest du dir denn gerne bestellen?
Ich würde gerne mit dir zusammen einen grünen Tee trinken.
Sehr gerne, dann bestellen wir uns jetzt einen grünen Tee, stellen uns das vor, lehnen uns gemütlich zurück und fangen an, über die Themen zu reden, mit denen wir uns, wie du gerade schon zu Recht gesagt hast, schon eine Weile miteinander auch beschäftigen. Deswegen meine erste Frage, warum ist denn dir persönlich das Thema schulische Inklusion so wichtig?
Da gibt es eine Vielzahl von Aspekten, die mich ja zu diesem Thema geführt haben. Das ist ja häufig im Leben so, dass man auf Dinge stößt, die man eigentlich erstmal gar nicht so in der Planung hatte. Ja. Und das sind eigentlich vor allen Dingen Punkte, die auch so meine Privatsphäre betreffen. Weil einer meiner Söhne ist behindert. Das war jetzt vor 36 Jahren rund, wo das losging. Und das hat natürlich mein Leben, unser Familienleben nachhaltig verändert, das war am Anfang gar nicht so klar. Ja. Und dann kam natürlich noch mit hinzu, dass ich die Chance bekommen habe, das Barnim-Gymnasium aufzubauen. Und das Barnim-Gymnasium hatte natürlich auch den großen Vorteil, hat es immer noch, ja, dass die Ausstattung behindertenfreundlich war und ist. Und ja, diese beiden Punkte sind sicherlich zwei wesentliche Keilriemen für mich gewesen und sind es immer noch, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil wie immer hat die Inklusion ja zwei Seiten. Einerseits diejenigen, ja, die praktisch die Inklusion durchführen und die anderen, die durchgeführt werden, um es mal so zu formulieren. Ja. Und von daher habe ich natürlich aufgrund meiner persönlichen Situation einfach die Chance, das von beiden Seiten zu beleuchten. Und ja, das sind, sag ich mal, so zwei entscheidende Punkte in meinem Leben, die mich der Inklusion nahegebracht haben.
Wenn du das so erzählst, dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass das Thema Inklusion, schulische Inklusion, aber auch darüber hinaus, dich auch sehr geprägt hat. Vielleicht mal die Frage, weil du ja vor allen Dingen auch das in Schule sozusagen auf die Bahn gebracht hast. Welche konkrete Bedeutung hatte das denn für dich in deiner Zeit als Schulleiter?
Nun, damals, als wir mit dem Bahngymnasium starteten, begann ja auch die Inklusionspflanze, sag ich mal so, ganz vorsichtig aufzublühen. Und das war natürlich dann auch so eine Herausforderung, ja, der ich mich eigentlich gerne gestellt habe, weil ich denke, dadurch, dass ich selber mit dem Thema persönlich berührt bin, weiß ich natürlich auch um die Sorgen, Nöte und Wünsche der Eltern. Ja. Und ganz entscheidend ist eigentlich, wie bei vielen Dingen im Leben, nicht nur bei denen, ja, dass man eigentlich sich hinsetzt und miteinander redet und auch als Schulleiter erstmal zuhört. Ja. Die Sorgen und Nöte der Eltern zur Kenntnis nimmt und versucht gemeinsam mit den Eltern und dann natürlich auch mit den Kollegen nach Lösungen zu suchen.
Da sind wir eigentlich beim Thema Empathie. Und da bist du sicherlich als jemand, der verschiedene Perspektiven eingenommen hat und einnimmt, dann sozusagen prädestiniert dafür, dann auch in der Umsetzung unterschiedliche Aspekte immer zu berücksichtigen und zu beleuchten. Deswegen auch die Frage, was sind denn für dich so typische oder auch erforderliche Merkmale einer gut funktionierenden inklusiven Schule?
Da kommen viele Punkte zusammen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass man ein Team von Kollegen hat, die diesen Gedanken mitträgt und auch mitgestaltet. Weil Inklusion ist wie vieles in der Schule, aber speziell in der Schule immer mit ein Stückchen Wagnischarakter verbunden. Ja, man kann versuchen, viele Dinge als Pädagoge vorab zu antizipieren. Ja. Aber das Leben ist nachher in der Klasse doch ein Stückchen anders. Ja. Und von daher war und ist es mir eigentlich ganz wichtig, dort Menschen zu finden, mit denen man gemeinsam dieses Ziel angeht. Ja. Und da hatte ich eigentlich großes Glück, dass ich viele Kollegen gefunden habe, die das gerne gemacht haben und nicht nur, weil es sozusagen vom Chef vorgegeben wurde. Das, glaube ich, funktioniert zwar auch, ja, aber ist sicherlich auf Dauer nicht die wirklich gute Lösung. Ja. Die Menschen müssen von der Aufgabe überzeugt werden. Ja. Nun war es ja auch so, dass wir ein sehr großes Gymnasium waren und sind. Wir hatten teilweise über 1500 Schüler. Und da ist es so, dass ich als Schulleiter alleine viele Dinge zwar anschieben kann, betreuen kann, aber ich brauche auch kompetente Mitarbeiter, die das dann auch weitertragen. Und von daher habe ich dann auch mehrere Kollegen gefunden, oder Kolleginnen genauer gesagt, ja, die dann auch meine Inklusions- oder Integrationsbeauftragten waren, ja, und sind. Ja. Und das war eigentlich eine ganz wichtige Sache. Hinzu kam, dass wir mit der KVNE-Schule kooperiert haben. Und einmal in der Woche eine Ambulanzlehre, also eine Sonderpädagogin kam, Frau Krupper, ja. Und das war eigentlich ganz wichtig, dass man dort auch Stützsysteme aufgebaut hat, ja. Und das andere wichtige Stützsystem war und ist Schulhelfer oder Schulhelferin, ja. Weil wir hatten auch viele Schüler, die eigentlich nicht alleine aufgrund ihrer Handicaps im Unterricht so mitarbeiten konnten, wie Anführungsstrichen wie Normalos. Ja. Da brauchten sie Hilfe beim Auspacken des Rucksacks, der Schulmappe. Ja. Wir hatten sogar einen sehr, sehr anspruchsvollen Fall, an dem denke ich immer wieder letztendlich, eine Schülerin, die nachher nicht mehr aufgrund ihrer Erkrankung, Muskeldystrophie, nicht mehr selber schreiben konnte. Und da war dann die Schulhelferin diejenige, die die Notizen für den Unterricht gemacht hat. Und das war ein Fall, an dem wir gewachsen sind, weil er war eine Herausforderung. Wir haben nachher, es ging gar nicht mehr viel anders, den Unterricht, eigentlich Einzelunterricht gemacht, weil sie brauchte so alle 20 Minuten eine Pause. Und ja, das umreißt an diesem Beispiel eigentlich die Komplexität des Themas. Ja. Also Personal ist das, ist der Dreh- und Angelpunkt, ja, dort Menschen zu haben, die solche Wege mitgehen. Das wären also, ja, sag ich mal, so die drei Punkte, die jetzt mir ganz wichtig sind. Das sind die Menschen. Und natürlich hilft auch die Ausstattung. Wir waren und sind behindertenfreundlich. Ja. Aber eine Schule muss immer mit Leben erfüllt werden, und das sind die Menschen. Ja. Natürlich braucht es auch Konzepte, was wir natürlich auch gemacht haben. Ja. Aber für mich sind die Menschen die Träger der Inklusion.
Genau, die sicherlich erstens gut zusammenarbeiten müssen und das aber dann auch vorleben, sagen, was sozusagen in Konzepten niedergeschrieben ist. Was jetzt gerade verdeutlicht, da geht es ja nicht nur um Lehrerinnen und Lehrer, sondern in einem solchen Konzept, wenn man Inklusion gut umsetzen möchte, dann redet man ja von multiprofessionellen Teams. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Professionen angesprochen. Kannst du noch mal sagen, wer aus deiner Sicht genau oder welche Professionen erforderlich sind, um tatsächlich gute Bedingungen zu schaffen für inklusive Beschulung?
Da wieder nochmal der Punkt, ich brauche Menschen, die zuhören können, die empathisch sind, bereit sind, dazu zu lernen, auch wenn es mal schwierig ist, ne? Weil wir Lehrer sind ja schon eine eigene Klientel, ja? Und ich glaube, hier auch bei den Eltern hinzuhören, bei den Kindern, den Jugendlichen hinzuhören, ja? Wo ist die Stelle, wo man ihnen helfen kann? Was brauchen sie wirklich? Ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich, ja, muss man auch Fortbildungen organisieren. Also wir hatten zwei Fortbildungen mit Frau Schirmer. Das war also Frau Dr. Schirmer für uns ganz wichtig, gerade was das Themenfeld Autismus angeht, weil Autismus an sich ist ja eine spektrale Erkrankung. Das macht der Autismus Spektrumstörung. Ja. Und dort auch kompetente Menschen zu haben, die qualifizierte Fortbildung machen, ist eigentlich unerlässlich. Ja. Weil ich sag mal, vieles kann man natürlich sich auch aneignen, anlesen. Ja. Aber es ist natürlich immer in der Interaktion wesentlich. Es war ein Fachfehler. Kompetenter, man kann nachfragen, genauso wie wir uns jetzt unterhalten, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Element.
Genau, also ich denke, auch Lehrer sind in hohem Maße sehr empathisch. Das ist ja auch ein Beruf, der eine hohe soziale Kompetenz voraussetzt. Aber ich denke auch, also diese multiprofessionellen Teams, die verschiedenen Professionen, die zusammenkommen, seien es Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen oder auch Schulgesundheitsfachkräfte, die braucht man vor allen Dingen eben, um auch nochmal unterschiedliche Kompetenzen einzubringen und auch verschiedene Perspektiven zusammenzuführen an dieser Stelle. Genau. Jetzt sind wir, ja?
Sozialarbeit muss ich vielleicht nochmal gleich ergänzen, ja. Weil ganz wichtig, habe ich so ein bisschen eigentlich, vernachlässigt will ich nicht sagen, aber nicht so im Fokus gehabt, ja. Haben wir bei uns eigentlich auch sehr frühzeitig an der Schule eingeführt, ja. War damals speziell auch für Gymnasien Neuland, ja, weil man, das war ja Anfang der 2000er, man ja davon ausging, Gymnasiasten sind pflegeleistende Schüler, also brauchen wir da eigentlich keine soziale Arbeit. Ja. Aber das hat sich natürlich sehr schnell auch bei uns herausgestellt, nicht nur aufgrund der Inklusion, sondern eigentlich auch so, ja, dass Gymnasialschülerinnen und Schüler auch ihre Probleme haben, dass sie auch sitzen, ja, und dass man ihnen helfen muss. Und das war damals schon ein anstrengender Schritt. Ja. Heute ist es zum Glück ein Stück für Normalität. Ja. Aber das Schulsozialarbeit war und ist uns wichtig. Ja. Auch gerade nachher, als wir zunehmend Schüler mit vietnamesischem Background hatten, ja, haben wir dann auch Sozialarbeiterinnen eingestellt, die eben des Vietnamesischen mächtig sind, ja, mit den Eltern sprechen können. Also Schulsozialarbeit, ganz wichtiges Feld, genauso wichtig wie die Schulhelfer.
Danke auch nochmal für diesen Hinweis. Genau, das ist, Schule ist ein komplexes System und ist, wie alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dient nicht nur der Wissensvermittlung, sondern ist auch ganz wichtig für soziales Lernen. Da komme ich auch nochmal zu dem Punkt bei Inklusion. Geht es ja letztlich auch bei der inklusiven Schule darum, dass letztlich auf die lange Sicht alle profitieren. Also ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der in einem wirklich inklusiven Modell, also mit der Wertschätzung von jedem und jeder, so wie er und sie ist und mit seinen in ihren Fähigkeiten, wenn man wirklich ein System hat, was das akzeptiert, dann profitieren alle davon. Also soziales Lernen ist, glaube ich, wirklich auch etwas, was da sehr gefördert wird, was in unserer Gesellschaft ja auch sehr wichtig ist, nachher auch beim Einstieg ins Berufsleben, dass man soziale Kompetenzen mitbringt. Von daher ist es sowieso ein Trugschluss zu glauben, dass Inklusion nur für diejenigen da ist, die vielleicht in anderen Systemen nicht so gute Chancen hätten aufgrund eines Handicaps, sondern Inklusion ist etwas, wovon alle profitieren, weshalb es auch ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Also ist meine feste Überzeugung und deswegen sollten wir auch alle daran mitarbeiten, dass auch in Schule, aber nicht nur in Schule, dass wir solche Bedingungen schaffen. Deswegen nochmal meine Frage auch an dich. Also wir wissen auch, wir wünschen uns das alle und das Ziel ist die inklusive Schule, die inklusive Gesellschaft. Aber manchmal ist die Umsetzung doch ein bisschen schwieriger, als man sich das auch so denkt. Wenn man anfängt, sowas zu konzipieren, wo drückt denn deiner Ansicht nach bei der, also jetzt vielleicht gerade im schulischen Bereich, der Schuh, wo siehst du Verbesserungsbedarf?
Also greif das mal historisch auf. Als wir jetzt vor, ich sag mal, 35 Jahren uns Gedanken darüber gemacht haben, welchen Weg wir mit unserem Sohn einschlagen, waren wir natürlich auch sehr nah dabei, eine inklusive Schule für ihn zu suchen. Und damals hatten wir die Situation in Berlin, dass es eigentlich nur zwei Schulen gab. Das war einerseits im Grundschulbereich die Fleming-Grundschule und dann im Oberschulbereich die Sophie Scholl. Und das war natürlich ein sehr dünnes Angebot für eine Millionenstadt wie Berlin. Und es war natürlich so, dass wir leider sehr schnell dann doch mitbekommen haben, dass die Behinderung unseres Sohnes so geartet ist, dass er für den inklusiven Weg nicht wirklich geeignet war. Es hat lange gedauert, ehe wir diesen Gedanken erkannt haben, beziehungsweise den Sachverhalt erkannt haben. Als Eltern von behinderten Menschen oder Kindern lebt man natürlich immer von der Hoffnung, das wird sich auswachsen. Aber es hat sich nichts ausgewachsen. Ja, und von daher haben wir dann nachher die Richtung geändert. Wir sind dann in die Parzival-Schule mit ihm gegangen. Das ist eine anthroposophische Einrichtung in Zierendorf. Und das war eine gute Entscheidung. Damals zwei Schulen für ganz Berlin. Wenn ich mir heute das angucke, wir haben eine Vielzahl von Schulen. Wir haben 20 Schwerpunktschulen in Berlin. 36 sollen es werden. Aber unabhängig von den Schwerpunktschulen gibt es viele Schulen, die auf dem inklusiven Weg sind. Und das muss man einfach erstmal als positive Nachricht so festhalten, weil gerade in den Corona-Zeiten, ja, neigen wir natürlich auch speziell als Deutsche immer eher die Probleme zu sehen und ja, über die Lösung rutschen wir hinweg. Natürlich müssen wir die Menschen stärken, die Inklusion in der Schule durchführen, da arbeiten. Ja, und wenn ich mir die Grundschulen angucke, ja, wo die Pflichtstundenzahl 28 beträgt, ja, dann noch ein bisschen Inklusion oben drüber. Ja, wir fahren die Kollegen dort an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Von daher würde ich mir wünschen, wenn wir hier die Pflichtstundenzahl der Kollegen wieder zurückfahren wollen. Ja, weil Berlin ist ja den Weg auch über Bezahlung gegangen, sicherlich eine Komponente. Aber ich glaube, für viele Lehrer genauso wie für Krankenschwestern und Pfleger ist die Zeit eigentlich ganz wichtig. Ja, wenn man ihnen ein Zeitdeputat gibt, ja, wo sie eben für die Betreuung der ihnen Anvertrauten, das wäre mein großer Wunsch hier, mehr Zeit den Menschen zu geben. Ja, also wir müssen die Stundenkarte und die Unterrichtsverpflichtung neu überdenken. Okay, das ist sicherlich schwierig, weil kostet Geld.
Gut, damit jeder Einzelne oder jeder Einzelne innerhalb eines Teams sich mehr Zeit nehmen kann für den Einzelnen oder die Einzelne und die jeweiligen Bedürfnisse. Genau, okay, ja, vielen Dank. Wenn du jetzt drei Wünsche hättest, nochmal darüber hinaus, bezogen auf das Thema schulische Inklusion, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen unabhängig davon, ob es nächstes Jahr realisierbar ist. Was würdest du der guten Fee, die vor dir steht, sagen? Was wären deine drei Wünsche, was die Perspektive der schulischen Inklusion angeht?
Ja, den einen Wunsch habe ich ja schon genannt. Ich und zwar also, ist sozusagen der zentrale Wunsch. Der andere Wunsch wäre natürlich, der auch letztendlich damit immer einhergeht, ist die Lerngruppengröße. Ja? Es ist ein Unterschied, ob ich Inklusion mit 32 mache oder mit der Hälfte, mit 16. Und das erlebe ich momentan auch, ich betreue auch noch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Das ist schon eine ganz andere Lernsituation, wenn die Hälfte der Gruppen nur da ist. Also das, was wir jetzt aus der Not heraus gemacht haben, kann man ohne weiteres fortführen, was die Gruppenstärke angeht. Und dann war für uns es immer ein Problem, rechtzeitig die Schulhelfer nominiert zu bekommen und zugewiesen. War immer wieder ein Gekabbel mit der Senatsverwaltung, mit den zuständigen Stellen. Wir wollten mehr, sie wollten uns weniger geben. Ja. Letztendlich muss ich sagen, haben wir letztendlich immer die Stunden so bekommen, die uns gewünscht haben. Aber das muss vor dem laufenden Schuljahr klar sein. Nicht also sozusagen, wenn der Zug fährt. Ich würde mir wünschen, die Schulhelferzuweisung sollte genauso geregelt werden wie die Lehrerzuweisung vor den großen Ferien. Damit im Prinzip Planungssicherheit da ist. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht nicht ganz nachvollziehbar, warum da immer wieder ein bisschen Sand ins Getriebe kommt. Vielleicht ist es jetzt besser geworden, ich hoffe es. Ja. Aber das ist eigentlich kostenneutral, diese Dinge vorab zu planen. Ja. Natürlich kann es sein, dass der ein oder andere Schüler nicht antritt, ja, aber das ist auch bei den Lehrern so, bei den anderen Schülern so, und dann muss man eben schauen, dass man das neu justiert.
Das wären deine drei Wünsche.
Nein,
genau. Okay. Okay.
Ja, war, jede Schule sollte unabhängig von ihrer Ausstattung und auch von ihrer Schüler Schulsozialarbeiter. Halte ich für ganz wichtig. Nicht, dass man erst dann loslegt, wenn es notwendig wird, genauso Sonderpädagogen. Das ist für mich sozusagen so ein Team, wo ich mir wünschen würde, dass die im Prinzip schon immer eigentlich an der Schule sind und wir nicht immer erst dann darauf reagieren, wenn die Kundschaft es wünscht.
Ja, wobei das ist ja auf dem Weg sozusagen, also die, ne, die Schule, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, ja. Ist die Ausstattung oder die Verteilung sozusagen könnte sicherlich, man kann es immer noch verbessern. Es ist also auf dem Weg, aber genau, da gehen wir in die Richtung, dass wir eben innerhalb von Schulen unterschiedliche Perspektiven und Professionen brauchen, die sich um die Schutzbefohlenen, die wir da haben, auch kümmern. Genau. Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen Ausblick aus deiner Sicht. Du hast vorhin erzählt, inwiefern das dich persönlich aber auch geprägt hat, dass du ja die Entscheidung treffen musstest für deinen eigenen Sohn, ob du Inklusion in einer Regelschule möchtest, ist jetzt schon eine Weile her, aber trotzdem, oder aber so einen Schutzraum in einer Förderschule. Was würdest du denn jetzt heute sagen? Welche Perspektive siehst du? Brauchen wir weiterhin Fördersysteme, Förderschulen, Schutzräume? Oder ist es den Regelschulen möglich, sagen, alle aufzufangen, möchte ich mal sagen, also komplett inklusiv zu beschulen? Wie ist da deine Haltung?
Also, Situation so einschätzen, aufgrund auch des Lehrermangels, dass wir doch noch Zeit brauchen, ehe wir wirklich in der Lage sind, alle Schüler, egal mit welchem Handicap, mit welcher Behinderung auch immer, an der Regelschule zu beschulen. Also es braucht nach meiner Ansicht auch weiterhin die Förderzentren. Und ich glaube, entscheidend ist, was möchten die Eltern für ihre Kinder? Und das sollte nach meiner Ansicht der ausschlaggebende Punkt sein. Wir haben momentan auch die Situation, dass verstärkt von Eltern Förderplätze nachgefragt werden. Und wenn dem so ist, dann müssen wir diese Schulplätze den Kindern und den Eltern auch zur Verfügung stellen. Ich würde jetzt nicht dafür plädieren, zu sagen, okay, wir kontingentieren die und wir haben ja die Schulplätze noch im Grundschul-Inklusivbereich. Das, glaube ich, bekommt den Eltern nicht sehr gut. Ja. Wir sollten das System offen halten. Das haben wir bei uns auch gemacht. Wir haben auch immer wieder Schüler nach der 8. oder nach der 10. Klasse von der KfW-Schule zu uns an die Schule genommen, weil sich herausgestellt haben, dass ihre Entwicklung genau das ermöglicht hat. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja. Wenn wir da an der Stelle auch Arbeit nochmal anleuchten, er sagt, 1% jedes Schülerjahrgangs hat eine Art von Behinderung, Mehrfachbehinderung, die es eigentlich schwer bis unmöglich macht, sie an der Regelschule zu besuchen. Das muss man einfach erstmal so zur Kenntnis nehmen.
Okay, daraus spricht insgesamt bei dir, das teile ich im Übrigen absolut, dass das Kind, das Individuum muss im Mittelpunkt stehen. Dann bei, also wenn sie noch jünger sind, natürlich dann aus dem Blickwinkel erstmal der Eltern, der Erziehungsberechtigten, aber immer zum Wohle des einzelnen Kindes. Schablonen sind da schwierig. So, das heißt, es muss immer so sein, dass wir versuchen, jedem Einzelnen und jeder Einzelnen die bestmögliche Bildung und Ausbildung zu ermöglichen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich, also wäre mein Blick darauf, dass das Ziel eigentlich ist, dass Schulen, Regelschulen zunehmend so ausgestattet sind, dass es tatsächlich möglich ist, zu guten Bedingungen möglichst viele Menschen, Kinder aufzunehmen und so zu beschulen, dass man auch den Blick darauf hat, dass es ihnen gut geht. So, aber immer auch mit dem Blick darauf, solange optimale Bedingungen hier noch nicht gegeben sind, dann muss das Kindeswohl immer im Vordergrund stehen und dann muss man gucken, in welchem System am besten eine Beschulung möglich ist. Aber eigentlich muss man ja sagen, muss man konstatieren, jetzt aktuell auch noch, dass wir noch einen langen Weg zu gehen haben, dass wir sagen können, wir haben wirklich inklusive Rahmenbedingungen, die einen Großteil abdecken, was immer heißt, dass wir sowohl, was die Infrastruktur angeht, aber eben, das hast du gerade auch gesagt, ne, auch das Personal, wir haben gerade Personalmangel angeht und die Ausstattung, dass wir da immer noch weiter am Ball bleiben müssen, um Schulen, auch Regelschulen eben gerade so auszustatten, dass sie immer, wenn die Eltern das wünschen, ist ja eh ein Rechtsanspruch, so, aber auch wirklich gute Bedingungen in Richtung inklusiver Schule, inklusiver und Vorbereitung auf die inklusive Gesellschaft bieten müssen. Ist das jetzt, ist das eine Idealvorstellung oder würdest du das so teilen, dass das Ziel ist?
Ja, also ich glaube, wir liegen da eigentlich ziemlich nah beieinander. Ich habe ja im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, kann man auch schon sagen, eine Vielzahl von Diskussionen erlebt und leider ist es so, dass die Diskussion teilweise losgelöst geführt wird von den Menschen auf einer akademischen Ebene, dann teilweise noch ideologisch behaftet. Und das, glaube ich, tut dem Thema nicht gut, das tut den Menschen nicht gut. Und von daher finde ich solche polarisierenden Diskussionen, die es ja immer wieder gibt. Ich will jetzt hier keinen irgendwo in eine Ecke schieben, ja. Aber Abeck mit seiner Auffassung, ja, kriegt richtig Gegenwind. Natürlich ist der Idealzustand, Teunissen, ja, wir machen Inklusion, auf jeden Fall. Aber ich brauche natürlich die Rahmenbedingungen dafür. Und wenn ich die nicht habe, ja, kann ich akademisch das immer fordern, machen und tun. Aber nachher, wir als Lehrer und Lehrerinnen müssen das vor Ort, Anführungsstrichen, umsetzen und ausbaden. Und da hilft so eine akademische Diskussion überhaupt nicht weiter.
Genau, das bin ich ganz bei dir. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir die Rahmenbedingungen immer weiter in diese Richtung organisieren und Dinge ermöglichen. Haben wir ja gerade schon, dass das Individuum, das Kind und das Wohl des Kindes, des Einzelnen, immer im Mittelpunkt steht und man immer schauen muss, was ist jetzt in welcher Situation das Beste für das Kind. Und nichtsdestotrotz fände ich es wünschenswert, eben wenn inklusive Beschulung an immer mehr Standorten sozusagen möglich ist und wir das nicht aus dem Blick verlieren, das zu befördern, sowohl eben was die äußeren Rahmenbedingungen angeht, aber auch was eben die Sensibilisierung und Ausbildung des Personals angeht und die Personalausstattung überhaupt, damit wir halt tatsächlich Rahmenbedingungen schaffen, die uns auf diesem Weg zumindest weiterbringen.
Ja, ganz bei dir.
Okay, wunderbar. Magst du eine Prognose wagen zum Abschluss vielleicht dieser inhaltlichen Diskussion jetzt? Wo stehen wir beim Thema schulische Inklusion deiner Einschätzung nach, sagen wir in 20 Jahren?
Momentan für mich schwierig, wurde aber einfach mal offen, dass wir eine ähnliche Entwicklung in den nächsten 20 Jahren gehen, wie wir in den letzten 30 Jahren gegangen sind, dass wir dann eigentlich an fast allen Schulen inklusive Angebote haben. Gleichzeitig wünsche ich mir natürlich auch, dass die Eltern frühzeitig Unterstützung erfahren, weil das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der manchmal so ein bisschen aus dem Blick gerät. Das war also auch der Grund, warum wir als Bürgerverein die Woche der Inklusion in Lichtenberg angeschoben haben. Wir wollten praktisch also auch nicht nur den professionellen Trägern die Bühne bieten, ja, sondern eigentlich auch den Eltern, weil die sind eigentlich ein ganz wichtiger Keilriemen in der Betreuung, auch noch bis heute. 60% der Menschen mit Behinderungen leben in den Familien. Da wird Enormes geleistet. Und da wünsche ich mir, da sind wir ja eigentlich auch auf einem guten Weg, aber ich nehme einfach so ein Thema. Wir hatten über Jahre, Jahrzehnte eine feste Behindertenpauschale im Steuerrecht. Die ist jetzt zum nächsten Jahr das erste Mal angehoben. Wo ich dann sage, toll, dass sich da was getan hat. Mit Geld kann man das zwar punktuell so ein bisschen unterstützen, ja. Es geht um die Geste. Und ein anderes kleines Beispiel, ich habe in diesem Jahr es gewagt, die Krankenkasse zu wechseln. Für mich gar kein Problem. Aber ich habe natürlich meinen behinderten Sohn, wenn wir in der Familienversicherung mit drin, na, das war natürlich eine große Aktion. Ja, da wurden erstmal gleich wieder die großen Kanonen aufgerollt, weisen doch erst noch mal nach, dass er wirklich behindert ist, Gutachten, ja. Das hat mich schon ein bisschen wieder, ja, wie soll ich sagen, an der falschen Stelle berührt. Das haben wir nachher geregelt bekommen. Also auch die Pflegekassen sind in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Aber das sind immer wieder so kleine Erfahrungen, wo ich mir wünsche, dass das in 20 Jahren nicht der Fall ist. Ja, dass also im Prinzip die Pflegekassen eigentlich automatisch sich kurzschließen. Nicht erstmal dann die Kasse sagt, so, jetzt müssen wir erstmal prüfen, ob ihr Kind überhaupt behindert ist. Dann bist du emotional schon ein bisschen angepickst aus der Situation raus.
Und daran kann man sehen, insgesamt, an sozusagen deiner Perspektive, auch wieder mit Wünschen für die Entwicklung der nächsten 20 Jahre, dass beim Thema Inklusion und wie gehen wir eigentlich um mit Menschen mit Behinderung, das ist ein ganz breites Feld, ist alles sehr verzahnt und geht, also Schule ist ja was, was dann jeder auch lange Zeit erlebt und auch in der Entwicklung seines eigenen Kindes. Aber da, was du gerade erzählt hast, zeigt sich, wie komplex auch dieses Thema ist und an wie vielen verschiedenen Stellen da gerade aus der Sicht der, also der Behinderten selber, aber auch derer, die mit ihnen umgehen, Eltern und so weiter, dass da doch noch einiges noch zu tun ist, um da Verbesserungen und eine Gleichstellung und tatsächlich eben Inklusion, wie ich es verstehen würde, herbeizuführen. Vielen, vielen Dank für diesen ja doch auch sehr breiten Ritt, möchte ich mal sagen, durch das Thema Inklusion. So ein bisschen, wo kommt sie her, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Das ist sicherlich ein Thema, also das hat noch viel mehr, insgesamt noch viel mehr Aspekte, die man noch beleuchten könnte. Aber dazu treffen wir uns vielleicht dann auch noch ein anderes Mal. Ich bin mir sehr sicher, wir könnten auch noch da über sehr viele andere Aspekte uns lange austauschen. Und ist ja klar geworden, dass du da auch aus unterschiedlichen Perspektiven auch eine ganze Menge Erfahrung hast und beizutragen hast. Aber ich würde sagen, das Thema schulische Inklusion, haben wir jetzt erstmal besprochen und haben sicher, du hast sicherlich da auch einige Ausblicke nochmal gegeben, was da jetzt auch noch in den nächsten Jahren und auch perspektivisch ich tun sollte. Zum Abschluss hätte ich noch eine eher persönliche Frage an dich. Du hast ja gerade auch so ein bisschen von Besonderheiten der Pandemie geredet. Es ist ja für uns alle eine herausfordernde, eine besondere Zeit, sag ich mal. Welche Folgen hat denn für dich, hast du gerade schon mal so ein bisschen auch angedeutet, aber die Pandemie für deine Aktivitäten innerhalb, aber auch, ich sag mal, aber auch außerhalb deines gesellschaftlichen Engagements, was du ja noch sehr intensiv betreibst? Und gibt es etwas, das du aktuell am meisten vermisst?
Also, was ich so ein bisschen vermisse, ist, dass wir eigentlich den Rahmen der wissenschaftlichen Art der Kommunikation gerade in diesem Bereich verlassen. Ich glaube, wir müssen gerade auch in dieser Zeit den Diskurs so führen, dass wir den anderen in der Kommunikation nicht verletzen, herabwürdigen, niedermachen. Und es ist ja jetzt zur Mode geworden, Menschen, die andere Ansichten haben, mit Hasstiraden zu überziehen. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die entspricht überhaupt nicht dem, was wir hier nach 45 in unserer Gesellschaft aufbauen wollten und wollen. Ein zentraler Satz für uns in der Schule war und ist der Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diesen Satz haben wir bei uns ins Schulprogramm genommen, nachdem wir die Gedenkstätte Hohenschönhausen besucht haben 1993. Wir waren zutiefst betroffen von dem Unrecht und den Gräueltaten, die dort verübt wurden. Das ist nun wirklich nicht lange her. Und wenn man sich jetzt wieder die Dinge anhört oder anhören muss, dass der Holocaust verniedlicht, verharmlost wird, das tut mir weh. Das tut mir weh, weil das auch eine Breite in den Medien bekommt, die diesem Ding überhaupt nicht zusteht. Und von daher ist mein großer Wunsch, dass wir da eigentlich ein Stückchen unsere eine Geschichte wirklich achten und die wissenschaftlichen Diskurse fachorientiert führen. Und nicht nach der Devise, hinter mir steht eine Hexe, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, ist sie weg. Weil solche Art der Kommunikation erlebt man leider immer häufiger. Diesen Satz, den ich jetzt gerade zitiert habe, stammt von Popper. Und ja, ich würde mir mehr Popper in der Diskussion wünschen.
Hast du den Eindruck, dass das in Zeiten der Pandemie vielleicht dadurch, dass man sich weniger persönlich begegnet, dass das darauf, was du jetzt gerade beschrieben hast, einen Einfluss hat?
Das ist sicherlich so und vor allen Dingen die Anonymität, die im Internet möglich ist. Eigentlich, warum darf ich im Internet anonym jeglichen Unsinn erzählen? Auf der Straße darf das keiner. So, das ist eine Entwicklung, wo ich sage, oh, ja, da ist ja jetzt auch eine Entwicklung im Gange, das so ein bisschen aufzufangen. Ja. Aber wer im Internet ist, darf sich anmelden. Ja. Ich war vorhin einkaufen bei Saturn, musste dort einen Antigen-Schnelltest abgeben. Ja. Der war mit Namen versehen. Ja, warum nicht? Was habe ich zu verbergen? Ja. Natürlich ist das was anderes, wenn ich eine Diskussion in China führe. Ganz klar, ja. Aber hier in unserem Bereich, was habe ich zu verbergen? Ich habe nichts zu verbergen. Ja. Und hier in unserem Land darf man auch Angela Merkel kritisieren, man darf sie aber eigentlich nicht beleidigen. Ja. Genauso wie du nicht beleidigt werden möchtest und jeder andere auch.
Ja, du darfst es ja im Internet auch nicht wirklich, ist halt die Frage der Nachvollziehbarkeit, ne? Also der tatsächlich, also dürfen darf man es ja tatsächlich auch nicht wirklich so, aber es ist ein bisschen die Frage der Entgrenzung an dieser Stelle. Okay, jetzt stellen wir uns mal vor zum Abschluss. Die Pandemie ist abgeklungen und du bist wie die meisten anderen geimpft und es ist der erste Tag, der ist ja vielleicht gar nicht mehr so lange hin jetzt, an dem deutliche Lockerungen in Kraft getreten sind. Was tust denn du als erstes? Hast du vielleicht einen Lieblingsort, wo du hingehst oder etwas, was du schon lange jetzt vermisst?
Also ich würde, um deine Einstiegsfrage aufzugreifen, dann gerne mit dir zusammen den grünen Tee mit einem schönen Stück Kuchen in der Dorfkarte bei uns in Falkenberg genießen. Und fürs Wochenende sind ja erstaunlicherweise 24 bis 28 Grad angesagt. Ich kann es gar nicht glauben. Ja. Aber da kann man sich sehr schön hinten auch in den Garten setzen. Ja. Also solche zwischenmenschlichen, kulinarischen Ereignisse, darauf freue ich mich. Ja, also das muss ich ehrlich sagen, fehlt mir schon so ein bisschen. Genauso freue ich mich dann wieder darauf, mal wieder ins Konzert zu gehen. Also all das, was unser Kulturleben ausmacht, vermisse ich schon sehr. Aber andersherum, wenn ich heute mir die Zahlen anhöre, wie viele Menschen tagtäglich in Indien infizieren, über 440.000, 4.000 sterben dort täglich, wenn man die Bilder sieht. Ui, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Dann, denke ich, muss man diese Einschränkung, die wir jetzt haben, tragen, weil Corona ist gefährlich, lebensgefährlich. Und ich habe es ja nun auch selber im letzten Jahr gehabt und habe das wirklich auch selber verspürt und kann eigentlich jedem nur sagen, ja, bitte habt Acht und Impfen ist gut.
Das war jetzt nochmal ein sehr guter Appell von dir, den ich auch sehr unterstreiche. Also auf der einen Seite vermissen wir alle Dinge und wir freuen uns darauf, wenn wir sie wieder tun können. Auf der anderen Seite ist uns, glaube ich, oder ist den meisten jedenfalls von uns klar, dass die Rücksicht aufeinander, das sich halten an Regeln, um zu verhindern, dass es schlimm wieder schlimmer wird und dass sich noch mehr Menschen oder dass sich viele Menschen infizieren und wirklich zu Schaden kommen, schwer erkranken oder gar sterben, dass das unsere gemeinsame Verantwortung ist. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Nichtsdestotrotz würde ich deinen Ausblick in die Zeit, wenn es denn wieder geht, wenn man es wirklich verantworten kann, darauf würde ich mich auch freuen. Also verabreden wir uns, wenn es verantwortbar ist, gemeinsam einen grünen Tee zu trinken. Und vielleicht können wir uns ja dann zusammen darauf verständigen, welches Konzert wir gehen. Dann können wir uns da gerne einen schönen Abend mit einem gemeinsamen Tee und einem schönen Konzert machen. Das finde ich einen schönen Ausblick auf eine Zeit, wenn wir es wieder verantworten können und Zeiten sich hoffentlich wieder geändert haben. Na, jetzt danke ich dir erstmal für dieses Gespräch am heutigen Abend und wünsche dir noch einen schönen weiteren Tag. Und du hast recht, das Wetter soll jetzt, gerade eben regnet es, aber das Wetter soll jetzt wieder schöner werden. Vielleicht kann man ja zumindest, du weißt, dass du auch gerne spazieren gehst, vielleicht kann man ja zumindest die Zeit dann draußen bei schönem Wetter genießen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.